So, bevor es heute mit dem Podcast startet, liebe Freunde, möchte ich euch die warme und ehrliche Empfehlung geben. Holt euch, so schnell es irgendwie geht, euer Ticket für das Founder Summit 2019. So, die Entrepreneur University geht in die nächste Runde, in Runde 4 genauer gesagt. Und es wird alles bigger and better. Unter diesem Motto wird das Founder Summit 2019 stattfinden und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass das wird. Das soll jetzt nicht irgendwie so ein flacher Marketing-Spruch sein, nein, ganz im Gegenteil. Ihr wisst, Promise Low, Deliver High ist eins unserer Mottos hier intern im Unternehmen und das werden wir definitiv halten. Das heißt, selbst egal, wie krass wir irgendwie dieses Event hier schon irgendwie lobpreisen, es wird krasser sein, als du es dir jemals vorstellen kannst. Warum? Da kommen über 5000 verrückte, gleichgesinnte, junge Unternehmer, Menschen, die mehr aus sich machen wollen, die sich für Unternehmertum, Startup und Persönlichkeitsentwicklung interessieren und irgendwie die Creme de la Creme der Speaker-Szene. Die besten deutschen Speaker, Trainer und Coaches, TV-Gesichter, Bekannte, die du kennst, bekannte Influencer werden vor Ort sein, Star-Unternehmer, international bekannte Headline-Speaker werden kommen, also macht euch da auf was gefasst. Wir haben die verschiedenen Themenbühnen, wir haben die Center Stage, wir haben die Pitch Arena, wir haben ein geiles Abschlusskonzert am Samstagabend. Am 27. und 28. April findet das Ganze statt im Rhein-Main-Kongress-Center in Wiesbaden in der Nähe von Frankfurt. Leute, ich schwör's euch, das wird ein Event, was ihr so schnell nicht mehr vergessen werdet. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der dort ist. Deswegen holt euch so schnell es geht euer Ticket. Nehmt am besten noch ein paar Freunde mit, denn es gibt wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange diese Tickets. Ja, es sind über 5000 und ja, es gibt auch noch einige Tickets, aber das wird nicht mehr ganz so lange bleiben. Deswegen holt euch euer Ticket. Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, der da am Start ist. Tickets und Infos zum Event gibt es auf www.entrepreneur-university.de. Ich wiederhole es nochmal, www.entrepreneur-university.de. Das Ganze findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß beim Hören der Podcast-Folge. Wir sehen uns beim Founder Summit. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei den ganzen Podcast-Folgen und einfach eine erfolgreiche, gute Zeit. Haut rein, bis bald. Wir sehen uns auf dem Founder Summit. Ciao, ciao.
Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. Is something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
So, alright, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und ich freue mich heute wieder ordentlich Frauenpower bei uns hier im Podcast zu haben. Das haben wir leider viel zu selten, aber heute haben wir es definitiv. Denn wir haben die Ehre, mit Farina Schulzfeld zu sprechen, die Gründerin von Selfapy. Und Selfapy ist ein Startup, was ich thematisch super, super, super spannend finde, weil es die Intention hat, ein Unternehmen aufzubauen, das vielen Menschen mit psychischen Erkrankungen hilft. By the way, geht das auch nebenbei ganz gut durch die Decke. Erst letztens hat Selfapy auf der DMX-Go den 7 Ventures Award gewonnen. Und wenn ich das Geschäftsmodell so in einem Satz zusammenfassen muss oder vielleicht in 3, 4, 5 Wörtern, dann dass Selfapy die Psychotherapie digitalisiert. Ein super starker Ansatz, wie ich finde. Und bevor ich mich jetzt hier im Intro um Kopf und Kragen rede, hole ich die Frau der Stunde dazu. Farina, welcome to the show. Und bist du ready und hast du Bock?
Ich hab ready, ich hab Bock, let's go.
Jawohl, sehr cool. Farina, ich hab's gesagt, wir haben viel zu wenig Frauen da, weil wahrscheinlich auch nicht so viele sich wirklich um Business und Co. kümmern, zumindest das ist meine Wahrnehmung. Mich würde es jetzt gleich zum Start mal interessieren, wie kam es denn dazu, dass du dich, weil man darf dazu sagen, das ist nicht dein erstes Startup, du hast schon mehrere aufgebaut, wie kam es dazu, dass du das Thema Unternehmertum und Startup für dich entdeckt hast und gerne danach auch von heute erzählen, also was macht ihr genau und was liegt im Stapel der To-Dos ganz oben bei dir aktuell?
Sehr, sehr gerne. Also ich muss sagen, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, das heißt, dieses Thema Unternehmertum war mir jetzt nicht unbedingt fern, als ich dann selber irgendwann in diese Rolle geschlüpft bin aber eigentlich mehr in die Rolle reingefallen am Ende, als dass ich proaktiv darauf zugegangen wäre. Ich war 9 in Australien für ein Masterstudium und habe da über mehrere Kontakte im Endeffekt das Rocket Internet Team kennengelernt, die damals Sydney oder Australien für sich entdeckt haben und irgendwie 7 Ventures gleichzeitig aufgebaut haben. Und die haben mich angesprochen und so bin ich irgendwie mit in die Rocket-Internet-Maschinerie gerutscht und habe Groupon Australien mit aufgebaut. Und so ist meine Unternehmer-Journey im Endeffekt gestartet, vor knapp 10 Jahren tatsächlich. Und ja, die Zeit ist vergangen. Ich war noch 5 Jahre da, habe in Australien noch eine andere Firma mit aufgebaut, Airtasker, die jetzt auch im Juni nächsten Jahres nach Berlin kommen tatsächlich. Und genau, bin jetzt mit Self-Copy an einem absoluten Herzensthema dran. Und das Thema ist eigentlich auch, muss man sagen, durch Schicksalsschläge auf mich zugekommen, weil ich vor 3,5 Jahren einen Psychotherapeuten für meine sehr schwer erkrankte Mutter gesucht habe. Und ich komme aus dem schönen Ostwestfalen-Lippe, wo die Wartezeiten auf Therapieplätze tatsächlich die längsten in Deutschland sind. Und war mit diesem Problem konfrontiert, wusste mir nicht zu helfen und habe angefangen zu googeln und habe dann gemerkt, dass das Thema Online-Therapie ja eigentlich schon ein Thema ist, was international irgendwie auch schon Anklang gefunden hat. Und habe mich dann mit Nora und Kati zusammengetan, sozusagen den Frauen vom Fach. Und als Dreier-Frauenbündel haben wir vor knapp 2,5 Jahren oder fast 3 Self-Appeal gegründet. Und wie du schon sagst, eine Online-Therapie-Plattform für psychische Erkrankungen. Genau.
Ja, also super spannende Story. Bevor wir noch tiefer irgendwie rund um Self-Appeal einsteigen und was vielleicht sogar irgendwie Marketingstrategien und so weiter, weil mich das echt interessiert, wie vermarktet man so ein sensibles Thema? Die Frage, was ist so das Hauptlearning direkt mal aus deiner Vergangenheit bei Rocket Internet? Gab es da so wie so einen Standardspruch, den man da gefühlt jeden Tag um die Ohren geklatscht bekommen hat? Oder gab es da eine Hauptessenz, ein Hauptlearning, was du aus der Zeit von Rocket mitgenommen hast?
Also die Quintessenz bei Rocket war ja so ein bisschen go big or go home. Ne? Ob ich das jetzt so für mich unterschreiben und mitgenommen habe in den Ventures, die ich danach aufgebaut habe, glaube ich eher nicht. Was man auf jeden Fall mitgenommen hat, ist weniger einen Slogan und mehr wirklich Prozesse und Tools, ich nenne es mal ein bisschen wie mein Werkzeugkoffer, wie man denn gewisse Bereiche wirklich auch strategisch aufbaut. Und ich glaube tatsächlich, da kann man von Rocket doch einiges lernen und auch einiges in eigenen Gründungen dann anwenden.
Okay, gab es da irgendwas, was dir überhaupt nicht gefallen hat? Oder darf ich dich dazu fragen, Rocket ist ja bekannt dafür, oder beziehungsweise die Summer-Brüder, dass sie Geschäftsmodelle so nach dem Copy-Paste-Modell aus den Staaten nach Europa bringen. Ist das für dich unternehmerisch eine Vorgehensweise, die du vollkommen legitim findest, oder ist die für dich fragwürdig?
Fragwürdig finde ich das Kopieren an sich nicht, weil im Endeffekt ist das Schwere nicht die Idee zu kopieren, sondern die Execution. Und ich glaube, da muss man einfach sagen, egal was sie für ethische Werte haben, die man vielleicht nicht unterschreibt, das Kopieren und Executen, das können sie schon, zumindest in einigen Geschäftsbereichen. Ich glaube nicht, dass das in allen Geschäftsbereichen, insbesondere jetzt auch, wo wir sind, ja, im Gesundheitsbereich zum Beispiel oder auch im Fintech, so einfach umsetzbar ist, dass man da so seine Standardprozesse sozusagen einfach anwendet. Aber in einigen Bereichen glaube ich schon, dass das sehr gut funktionieren kann. Und wie gesagt, finde ich es ethisch vertretbar, dass man eine Idee kopiert? Ganz klar ja.
Okay. Ich finde es sau cool und wertvoll, was du gerade gesagt hast, so in so einem Nebensatz. Ich weiß nicht, kennst du Gary Vaynerchuk?
Klar.
Okay, cool. Der sagt es so.
Check, cross oder jam. Ich habe das Buch gelesen.
Ja, tap, right hook, genau. Ideas are shit, execution is the game. Und ich glaube, das ist das, was er auch gerade gesagt hat. Finde ich geil, dass das so in so einem Nebensatz gerade von dir kam. Bin auch der Meinung, dass Ideen an sich erstmal relativ wertlos sind, wenn du es nicht schaffst, die wirklich dann auch auf die Straße zu bekommen. Beispielsweise Uber, kennt glaube ich jeder, der hier zuhört, gab es schon mal 3 Jahre bevor die an den Start gegangen sind, unter dem Namen, was war das, Magic Cab oder sowas. Genau die gleiche Geschäftsidee, aber hat nicht funktioniert. Und die Jungs von Uber haben es 3 Jahre später gemacht und der Rest ist Geschichte.
Ja, ich glaube, so ein bisschen kommt da die Readiness of the Market auch noch, also die Marktreife irgendwie rein, ne? Okay. Bei gewissen Geschäftsmodellen, aber würde ich so unterschreiben.
Okay, Execution, Marktreife, Was ist noch wichtig, wenn du vielleicht definieren müsstest, eine Sache, die entscheidend ist, wenn man das so kann, aber die entscheidend ist, ob ein Startup funktioniert oder nicht? Ist es das Team? Ist es das Produkt? Ist es, was ist es für dich?
Für mich ist das Team. Also ganz klar, weil es ist im Endeffekt echt wie, wenn du ein Auto hast, ist für mich der Motor auf jeden Fall das Team. Und das Auto kann ohne den Motor nicht fahren und das Auto kann auch verschiedenste Formen annehmen, wenn der Motor stimmt, ja. Dementsprechend glaube ich, und das siehst du ja auch, wenn du bei den Venture Capitalists schaust, wo investieren die rein, ja, insbesondere am Anfang investiert man, sagt, würde ich sagen, die Rule of Thumb wäre 80% Team, 20% Idee, weil ein gutes Team kann auch eine shitty Idea im Endeffekt so pivoten, dass es zu einer soliden Idee wird, ja.
Okay, ja, sehe ich genauso, bin ich voll bei dir. Lass uns mal kurz auf Pause drücken und ich meine in real jetzt und nicht umgangssprachlich. Ich mache mal kurz hier 8:50 rein, weil ich das Gefühl hatte, meine Aufnahmespur wird nicht mitgenommen. Doch, tut sie aber. Gott sei
Dank. Okay, jetzt hat man nochmal Rewind gemacht. Alles gut.
Ah, das wäre kacke gewesen. Und wir lassen das jetzt drin, Mann. Leute, ich hatte echt Angst gerade. Mir ist ein Herz in die Hose gerutscht. Das ist mir noch nie passiert. Aber ich bin heute auch mal an einem Ort, wo ich sonst nie bin. Aber wir haben den Content drin, jawohl.
Sehr gut.
Ich hoffe es zumindest, es sieht so aus. Okay, anyway, lass uns mehr zu Selfie gehen. Warum, also jetzt eine ganz große Frage, Farina, eine ganz große Frage. Warum, und ich muss ehrlicherweise, und ich gebe das zu und ich verhehle das nicht, ich hatte damit selbst lange Probleme, also mentale Probleme. Warum ist das heutzutage so ein großes Thema, obwohl wir auch vor allem im Sozialstaat Deutschland in einer Welt leben, wo wir eigentlich alles haben, was wir brauchen? Aber warum, ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob du da zustimmen kannst, du hast da bestimmt bessere Infos, dass die Depressionsrate höher ist aktuell als zum Beispiel zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Warum ist das so?
Also ich glaube, das ist du kannst jetzt natürlich gewisse gesellschaftliche Faktoren irgendwie, was zum Beispiel Veränderungen angeht, technische Veränderungen, die einfach schneller werden, ja, solche Sachen, die Veränderungssituationen in 90% der Fälle der Auslöser sind für psychische Erkrankungen, ja. Da würde ich sagen, die Geschwindigkeit, in der wir leben, in der sich Sachen verändern, ist schon unterschiedlich zu noch vor, ich sage mal, 60 Jahren, 70 Jahren. Aber es ist auch so, ich glaube, dieses Wort Depression oder das Wort Burnout sind einfach Begriffe, die eigentlich auch erst eine Definition gefunden haben in den letzten 15 Jahren. Und jetzt ist es in den letzten 5 Jahren im Endeffekt so, dass auch immer mehr, auch zum Beispiel auch die Krankenkassen, ja, oder die Ärzte, was Diagnosen angeht, da eine immer höhere Awareness haben, weil ja auch viele körperliche Symptomatiken dadurch ausgelöst werden können oder durch körperliche Symptomatiken psychische Erkrankungen wiederum ausgelöst werden. Das ist so eine gegenseitige Beziehung in Anführungsstrichen. Und ich glaube, es wird auch einfach mehr drüber geredet. Ja, man redet heutzutage dafür, dass jeder Fünfte einmal in seinem Leben in eine psychische Krise rutscht. In eine psychische Belastungskrise, wo man eigentlich therapieren sollte. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein gesellschaftlicher Wandel, der das amplified, in Anführungsstrichen. Aber es ist definitiv auch eine höhere Awareness da für solche Thematiken. Und auch wenn das Stigma immer noch riesig ist, man redet einfach auch mehr drüber.
Okay. Also es ist für dich gar nicht so das Thema, dass das irgendwie mehr Leute betrifft, sondern weil es einfach mehr an die Oberfläche der Gesellschaft drängt und gesellschaftsfähiger wird, auch darüber zu sprechen?
Im größten Teil schon, ja. Genau. Okay.
Du hast gerade Krankenkassen angesprochen. Wird euer Geschäftsmodell von Krankenkassen unterstützt? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich brauche Hilfe und will über eure Hilfe in Anspruch nehmen, wird das von Krankenkassen unterstützt?
Antwort wäre, it depends. Also wir haben jetzt knapp 12 Millionen Versicherte, deren unsere Leistung sozusagen erstattet wird. Also kommt es darauf an, bei welcher Kasse du bist. Du hast immer die Möglichkeit, wenn deine Kasse mit uns noch nicht in Kooperation steht, über ein Erstattungsformular, die sozusagen oder zu versuchen, dass du die Kosten zurückbekommst. Die Chancen stehen da auch relativ gut. Aber wir sind da so it's up and running, würde ich sagen. Also wir sind da gerade dran, mehr und mehr Krankenkassen Verträge zu schließen und immer mehr Versicherte sozusagen, immer mehr Versicherten unser Produkt komplett zu zahlen.
Ja. Okay, cool. Wie lange seid ihr eigentlich am Start? Das weiß ich gar nicht so genau.
2,5 Jahre. Also ein bisschen, es sind fast hier 3. Dann sind es gerade 2,75 Jahre, genau.
Was waren so die größten Hürden beim Start? War es ein Kapitalthema? Oder wie seid ihr finanziert? Ich weiß nicht, ob du was sagen darfst.
Klar.
Ja.
Sehr, sehr gerne. Also wir sind klassisch wir sind mit einem kleinen Piloten gestartet und haben ein bisschen Angel-Geld reingeholt, um diesen MVP zu bauen und die erste Studie zu machen. Wir sind ja damals ganz spitz gestartet mit Wartezeitüberbrückung für Depressionen. Also es war so unser Pilot-Case sozusagen und haben das dann sukzessive erweitert. Wir haben jetzt klassische VCs drin, haben knapp 3 Millionen Funding geraised in den letzten 2,5 Jahren. Und haben noch eine Förderung der IW zusätzlich noch obendrauf. Ja, und die größte Herausforderung, darauf anzugehen, ganz klar Geschäftsmodell. Ne? Also im Gesundheitsbereich ein Geschäftsmodell zu finden. Und das Geschäftsmodell ist zu 90% nicht der Selbstzahlermarkt, sondern irgendwelche anderen Stakeholder. Das ist im Gesundheitsbereich meines Erachtens nach die größte Herausforderung.
Okay. Okay, habt ihr damit noch zu fighten oder kriegt ihr das nach und nach in den Griff?
Also ich glaube, wir bekommen es jetzt, wir haben jetzt wirklich für uns eine definierte Vision und auch ein definiertes Geschäftsmodell, was wirklich funktioniert. War das vor einem Jahr so? Nein, wir standen vor einem Jahr, ungefähr letztes Jahr im November, Dezember, an einem Punkt, wo wir 2 Jahre lang Business Development gemacht haben im Bereich Krankenkassen, keinen einzigen Vertrag in der Tasche, eine kleine B2C-Userbase von Selbstzahlern, ein bisschen was im Corporate Health, also im Gesundheitsbereich von Unternehmen. Aber eigentlich nichts wirklich funktioniert hat, mal platt gesagt. Ja. Und ich glaube, durch eine gute Marktreife, das Thema nochmal aufzunehmen, und eine gute Außenwahrnehmung, die wir irgendwie aufgebaut haben durch Presse, haben wir dann sukzessive im Q1 diesen Jahres die ersten Krankenkassen gesigned. Aber es war zu dem Zeitpunkt absolut unvorhersehbar und ein großes Risiko fürs Unternehmen.
Was hat euch die Kraft gegeben, durchzuhalten? Weil ich glaube, dass viele Geschäftsmodelle und Ideen und Unternehmen generell leider gegen die Wand fahren, weil sie nicht lang genug dranbleiben. Was war jetzt, und zu früh aufgeben, was war jetzt bei euch das, was die Kraft gegeben hat, weiterzumachen?
Die Kraft gegeben hat auf jeden Fall der Glaube daran, dass dieses Produkt A funktioniert und B in den Gesundheitsmarkt gehört, ja, und dass wir diese Versorgungslücke schließen wollen und dass wir diese schließen werden. Und ich glaube, der Glaube daran, gepaart mit einer smarten Strategie, zum Beispiel sehr, sehr, sehr lean sich aufzustellen, wenig von dem Geld auszugeben, nicht alles ins Marketing zu stecken, um dann zu sehen, dass der Selbstzahlermarkt doch nicht so funktioniert, war im Endeffekt so ein bisschen unser Weg, uns den Atem anzuhalten, bis es denn dazu kommt, dass diese Stakeholder in dem Markt sich für so ein Produkt öffnen.
Okay, der Glaube an sich selbst, habe ich mir notiert, klingt so ein bisschen abgetroschen und kitschig, aber da ist zu viel Wahres dran. Warum, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, das interessiert mich jetzt echt, warum funktioniert der Selbstzahlermarkt nicht? Weil ich habe euer Pricing-Modell mal angeguckt, das ist ja echt super fair.
Der Selbstzahlermarkt in Deutschland funktioniert meines Erachtens nach nicht, weil der deutsche Gesundheitsmarkt einfach oder der Deutsche von seiner Auffassung her, was Gesundheit angeht, nicht unbedingt bereit ist, für Gesundheitsleistungen zu zahlen. Das Einzige, wofür wir eigentlich zahlen, ist eine professionelle Zahnreinigung, ja. Aber wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, wie viel Geld hat man wirklich für Gesundheitsprodukte ausgegeben in den letzten 12, 24 Monaten? Für Lifestyle ist das was anderes, ja. Gönne ich mir ein Fitnessstudio oder lade ich mir eine Meditations-App runter? Ja, da zahle ich vielleicht auch mal 5 Euro für. Bin ich krank, erwarte ich eigentlich, dass die Leistung von meiner Krankenkasse erstattet wird. Und wir haben auch, es soll jetzt nicht falsch klingen, es ist nicht so, als hätten wir gar keine Selbstzahler akquirieren können. Und wir akquirieren auch immer noch welche, aber diese Selbstzahler haben oft einen sehr hohen Leidensdruck. Und diese Menschen mit diesem sehr hohen Leidensdruck sind auch endlich. Das heißt, und plus diese Menschen mit diesem hohen Leidensdruck sind nicht immer richtig bei einer Online-Therapie, sondern müssen eventuell auch in eine Klinik oder zu einem klassischen Psychotherapeuten. Das heißt, es ist da eine Abwägung zwischen, können wir akquirieren und wollen wir akquirieren?
Okay, verstehe. Ja, okay, macht Sinn. Alright. Du hast was über Herausforderungen erzählt, über das Startkapital, wie ihr euch so finanziert habt. Das sind alles Dinge, die ich hier gerade mal durchgehe, die ich unbedingt ansprechen wollte. Nächstes Thema, was mich interessieren würde, ist das Thema Marketing. Du hast es angesprochen, du hast gesagt, durch gute Pressearbeit habt ihr da so einen Hebeleffekt reinbekommen. Wie macht man für ein solches Thema, was natürlich, obwohl es gesellschaftsfähiger ist, immer noch ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst werden muss, so zumindest glaube ich das. Wie macht ihr das? Was sind eure Marketingkanäle, auch jetzt um auf Selbstzahlerbasis in den Selbstzahlermarkt irgendwie zu bespielen?
Ja, also ich würde sagen, der Ansatz war relativ klassisch. Wir haben erstmal gestartet mit Pay-per-Click, also AdWords, als Startkanal, um erstmal zu gucken, ist da überhaupt so ein bisschen Juice in dem Markt drin? Ja? Suchen die Leute nach Begriffen wie Soforthilfe, Psychotherapeut oder sogar vielleicht Ansätzen wie Online-Therapie? Damit haben wir angefangen. Da haben wir auch gut Leute drüber akquirieren können am Anfang und auch insbesondere für den MVP und für das erste Jahr haben wir uns eigentlich komplett auf AdWords fokussiert und parallel seit Tag 1 eigentlich in Presse investiert. Und das ist für mich ein großer Tipp, den ich jedem Gründer oder potenziellen Gründer geben würde. Es kommt auf das Thema an, aber insbesondere wenn es sich um ein emotionales Thema handelt, lohnt sich das Thema, lohnt sich der Fokus auf Presse auf jeden Fall. Und bei uns gerade der Hintergrund dahinter, dass es nicht yet another Zalando ist, was irgendwie rote Schuhchen verkauft, sondern ein Thema, was Erklärung braucht, ja? Ein Thema, was eventuell auch provoziert. Und ich glaube, gerade da findet man ganz guten Anklang auch bei der Presse.
Wie kann ich mir das vorstellen, Farina? Also für die, die jetzt sagen, okay, cool, notiert ist wichtig. Wie sieht da so ein Akquiseprozess aus? Einfach Türklinken putzen, anrufen und sagen, ey, wir haben da ein cooles Startup, eine geile Story und das würde vielen Menschen helfen, wenn die Story gehört wird und bitte gibt uns irgendwie.
Wir hatten tatsächlich zwei, drei Pressekontakte, die wir direkt angegangen sind, selber, mit einer Story und gesagt, hier, wir machen was in dem Bereich, habt ihr nicht Lust zum Launch, da direkt im Endeffekt eine Pressemitteilung rauszugeben oder auch zur ersten Finanzierungsrunde, ja, dass wir Geld bekommen haben. Das ist natürlich dann, ich sag mal, relativ einfach, zumindest die ersten zwei, drei Clippings zu bekommen. Danach haben wir relativ schnell eine kleine Boutique PR-Agentur eingeschaltet, die die Pressearbeit für uns sozusagen mit betreut und insbesondere Distribution übernommen hat.
Okay, cool, spannend. Woran habt ihr dann gemerkt, dass das gefruchtet hat? Also bei Print und also PPC-Marketing, also Performance-Marketing, kann man ja relativ gut tracken. Bei Presse und so weiter ist das und Print-Geschichten sind immer so ein bisschen schwieriger. Wo habt ihr das gemerkt?
Also wir haben wirkliche Peaks im Traffic gesehen. Wenn wir annotiert haben in Google zum Beispiel und Google Analytics, wann Presseartikel rausgegangen sind, konnte man schon einen Peak in Traffic sehen. Dazu haben wir ganz banal, ja, einen kleinen Radio-Button-Questionnaire, wenn du dich bei uns angemeldet hast und kaufst, wo du denn herkamst. Und auch darüber, es ist wirklich nicht irgendwie kein Hexenwerk, ja. Und natürlich hat man da nicht eine hundertprozentige Accuracy, aber man kann sich auf jeden Fall annähern. Und wir haben ja einen direkten Draht zu den Leuten. Das heißt, wir haben nicht nur reines Digitalprodukt, sondern wir haben ein Digitalprodukt, was, wenn man das möchte, durch psychologische Gespräche begleitet wird. Und unsere Psychologen, liebevoll Psychos genannt, im Team, haben dann auch die Nutzer gefragt, ja, wie haben sie uns denn eigentlich gefunden? Und ja, darüber konnten wir das schon dann so ein bisschen sehen. Und das Spannende bei der Presse war eigentlich nicht nur die Nutzerakquise, sondern insbesondere auch die Wahrnehmung von Politik, von den sogenannten Stakeholdern, wie gesagt, in dem Gesundheitsmarkt, ja, Krankenkassen, Versicherungen, Kliniken etc., die im Endeffekt einen Handelsblattartikel lesen und man automatisch so einen Spillover-Effekt bekommt, was Reputation angeht, ne? Die denken halt, ja, das Bestseller, was da im Handelsblatt steht, das muss ja dann doch deutlich etablierter sein, als es vielleicht, ne, klingt, wenn ich es google, weil die haben ja einen Handelsblattartikel bekommen. Also das hat uns da auf jeden Fall sehr geholfen. Und vielleicht letztens noch, dieser AdWords-Approach oder dieser Performance-Marketing-Approach war am Anfang unser First Step. Wir akquirieren jetzt eigentlich den größten Teil unserer Selbstzahler über Performance-Marketing, aber eher im Social-Bereich. Also Social, Social Media von Instagram funktioniert super für uns, aber auch Facebook Ads, weil wir da natürlich deutlich besser targetieren können und auch Push-Marketing machen können, nicht nur Pull.
Was ist so die Zielgruppe? Weil Instagram deutet jetzt erstmal für mich auf eine relativ junge Zielgruppe hin.
Nee, unsere Zielgruppe ist deutlich älter. Also jetzt kommt es komplett drauf an. Wir haben jetzt ja Kurse zu verschiedensten Bereichen, ja? Depressionen, Angststörungen, Essstörungen. Ja, Depressionen sind so 45 bis 55 von der Altersdemografie, wohingegen Essstörungen, Magersucht, Bulimie zum Beispiel deutlich jünger sind. Also eher, ich sag mal, von 18 bis 35. Und bei Stress zum Beispiel ist es auch wieder eine gemischte Zielgruppe, aber eher 40 bis 60.
Und jetzt, wenn wir diese ganzen verschiedenen Themen zusammenwerfen in einen Topf, ist trotzdem Instagram der Channel Nummer 1, der am besten funktioniert gerade?
Was Nutzerakquise angeht, auf jeden Fall Instagram. Ja, Instagram funktioniert am besten, weil wir da natürlich auch mit Bewegtbild teilweise arbeiten können, ja, und einfach, ich sag mal, diese Emotionalität, die du in der AdWords-Anzeige nicht drüber bekommst über Text, können wir da halt sehr gut über Bild spielen.
Okay, cool. Was mich auch, ein bisschen ein harter Bruch an der Stelle, aber was mich auch interessiert, Sarina, ist, wie habt ihr es geschafft, diese ganzen Experten an Bord zu holen? Ihr braucht ja eine ordentliche Man- und Woman-Power an Psychologen auch tatsächlich. Mhm. Ja. Wie habt ihr das geschafft, so schnell so viele gute zu finden?
Also der Vorteil war halt, dass Nora und Kat, meine beiden Mitgründerinnen, ja beide Psychologie studiert haben. Das heißt, die ersten, wie gesagt, wir nennen sie liebevoll Psychos, die ersten Psychos, die bei uns im Team waren, waren im Endeffekt Kommilitonen oder Freunde und Bekannte von Nora und Kati. Das heißt, dass der Anfang war einfach. Und ich glaube, dann wiederum, kann man wieder das Pressethema bringen, hatten wir eine ganz gute Außenwahrnehmung, direkt am Anfang auch schon, und haben dadurch natürlich auch extrem Talent angesprochen. Und momentan ist es wirklich so, es ist ein Luxusproblem, I know that. Wir können uns vor Bewerbungen im Psychologiebereich absolut nicht retten. Ne?
Krass. Ja. Cool. Farina, lass uns mal zwischendrin so ein bisschen Entertainment-Dinge machen. Es war viel Content dabei. Und das muss erstmal verarbeitet werden, deswegen lass uns mal ein, zwei Entertainment-Dinge machen. Zum Beispiel, das machen wir eigentlich immer so mit so Autoren, wir haben hier viele Bestseller-Autoren auch, zum Beispiel spielen wir mit denen immer Inside Your WhatsApp, heißt so viel, ich würde es einfach gerne mit dir auch spielen, weiß nicht warum, aber hab irgendwie Bock. Ich glaube, bei dir könnte was Cooles passieren.
Okay, let's go.
Und zwar spielen wir das Spiel Inside Your WhatsApp, das so viel bedeutet, wie würde der Titel, bei dir machen wir Autobiografie, wie würde der Titel deiner Autobiografie heißen, wenn die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel deiner Autobiografie wäre? Verstanden?
Jetzt muss ich in mein WhatsApp gucken, ja? Was ich da letztens geschrieben habe?
Genau, du guckst jetzt einfach in WhatsApp, schaust, egal wem, aber was deine letzte geschriebene WhatsApp-Nachricht ist, und das wäre dann im Umkehrschluss der Titel deiner
Autobiografie. Okay, das ist tatsächlich sehr lustig, weil ich tatsächlich gerade meinen Mädels von zu Hause, also aus der Heimat, geschrieben, dass ich nach Hause komme. Das letzte, was ich geschrieben habe, war ein Herzsymbol, also das zählt nicht, ja, obwohl, das könnte man auch nehmen. Und meine letzte Nachricht ist, nachmittags muss ich leider arbeiten.
Ey, das ist doch geil. Das passt doch. Du als passionierte Gründerin und Unternehmerin.
Das Herz möchte ich aber bitte auch mit aufnehmen.
Ja, das könnte ja die Liebe zu der Tätigkeit ausdrücken. Nachmittags muss ich leider arbeiten. Das ist eine super Autobiografie. Muss ich leider
arbeiten. Okay, das ist ein Highlight dorthin. Sehr cooles Spiel.
Okay, ich wusste, warum ich das mit dir spielen will. Ich hatte echt Hoffnung, aber die ist aufgegangen. Okay, aber ey, Farina, wir haben den Deal, gell? Wenn du irgendwann mal eine Autobiografie machst und du tatsächlich dich dafür entscheidest, dass der Titel dann auch wirklich so heißen soll, dann musst du das unserer Show hier, der Podcast-Show, widmen.
I will, promise.
Ich bin gespannt. Dann schießen wir doch direkt hinterher die 24-Stunden-Challenge. Bedeutet, du gibst uns als Community, das hören ja ein paar tausend Leute jetzt hier, du gibst uns als Community eine Aufgabe, aber die jeder für sich alleine machen kann, die wir in den nächsten 24 Stunden erledigen müssen. Hintergrund ist, dass wir dafür animieren wollen, nicht nur zu konsumieren, sondern auch ins Handeln zu kommen. Deswegen haben wir die Challenge mal ins Leben gerufen. Die machen wir nicht jedes Mal, aber ab und zu. Vielleicht hast du eine Challenge für uns, egal ob das jetzt eine Business-Intention ist, ob das ein Privat irgendwas ist.
Ja.
Ganz egal.
Okay, finde ich gut. Ja, ich habe was. Ich habe tatsächlich was. Hat gar nichts mit Interaktion mit anderen Personen zu tun, sondern das Challenge für einen selber, sich mal 3 Dinge aufzuschreiben, auf die man persönlich stolz ist.
Cool. Hatten wir noch nicht. Finde ich cool. Schreibe ich mir auch gerade mal auf, weil ich mache die natürlich auch. So 3 Dinge aufschreiben, auf die man stolz ist.
Das ist und den ersten Gedanken, wenn man dieses Challenge hört, eigentlich auch noch mit aufschreiben.
Was aufschreiben, sorry?
Den ersten Gedanken, wenn man dieses Challenge bekommt, eigentlich mit aufschreiben, weil das ist nämlich auch ganz spannend.
Okay. Das ist so die extra Hausaufgabe.
Genau, das ist das Sahnehäubchen, ja.
Cool, coole Aufgabe. Finde ich echt gut, weil in Deutschland, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das als Einziger hier so, aber in Deutschland ist es immer so, wenn du irgendwas gut gemacht hast, dann versucht man das immer so klein zu reden und das ist doch gar nicht so gut gewesen und ja, komm. Ich finde es gut, dass man auch mal selbst sagt, darauf bin ich stolz, darauf kann ich stolz sein. Deswegen finde ich das echt eine großartige Hausaufgabe für uns.
Freut mich.
Cool. Ich bin mal gespannt, was da so rumkommt. Ich werde dir ein paar Dinge rüberschicken, was da von der Community als Rückmeldung kam. Wir kriegen das nämlich tatsächlich oft zugeschickt, die Hausaufgaben. Und schick dir das gerne weiter, wenn du willst.
Freue mich drauf. Sehr gerne.
Okay, Farina, hast du... Okay, nee, wir machen was anderes zuerst. Wir hatten das Thema vorhin im Smalltalk auch ein bisschen, und zwar das Thema Frauen im Unternehmertum, auch Frauen auf Bühnen und so weiter. Das ist für uns hier mit der Entrepreneurs ja auch oft nicht so ein einfaches Thema. Wir haben gar nicht wenige Mädels, die uns hier zuhören und auch unsere Events besuchen, aber leider viel zu wenig auf Bühnen und die wir hier interviewen dürfen. Woran liegt das? Dass Frauen für sich, zumindest aus meiner Meinung, wahrnehmen, noch weniger das Thema Startup, Unternehmertum für sich entdeckt haben.
Also ich glaube, dass das tatsächlich ganz viel mit Erziehung und mit den Werten und mit den Kindheitserlebnissen zu tun hat, die einen einfach in der Erwachsenenphase prägen. Und dass Frauen sich durch Erziehung geprägt, gewisse Dinge einfach nicht so zutrauen und einfach auch nicht so risikoaffin sind. Und zum Unternehmertum gehört eine gewisse Risikoaffinität und ein gewisses Vertrauen in sich selber, deswegen auch das Challenge eben. Ja. Eine Frau tut sich, glaube ich, 3-mal schwerer zu sagen, ich bin da und darauf stolz. Ja. Und ich gebe mal ein banales Beispiel, wenn wir Bewerber bekommen auf Positionen, jetzt gehen wir einfach mal durch die Bank durch, ja. Haben die Frauen einen 130-prozentigen Match auf die Stellenbeschreibung. Die Männer bewerben sie auch mit 30%. Und ich finde, das ist für mich ein sehr schönes Bild, wie im Endeffekt in unserer Gesellschaft Frauen sich immer noch positionieren. Und ich sage auch nicht, dass ich das jetzt dass man jetzt als Frau männliche Werte, Entschuldigung, annehmen sollte. Im Gegenteil, man sollte die weiblichen leben. Aber ich glaube, eine Portion Mut könnte uns allen doch gut tun.
Was hat dir geholfen, mutig zu sein?
Ich glaube, insbesondere ein Umfeld und eine Mutter, die mir sehr viel Selbstvertrauen mitgegeben hat und sehr viel Liebe und ich dadurch einfach ja, das Risiko vor dem Scheitern war für mich nicht unbedingt was ich direkt vorm Auge hatte, sondern es war im Endeffekt ein Szenario, was ich mir angeschaut habe und gesagt habe, was gibt es denn eigentlich, what's there to lose, ja?
Ja, cool. Ich sage auch immer, die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vorm Verlieren. Und ja, ich finde es cool. Also Erziehung natürlich wichtig. Ich weiß nicht, ob du jetzt kurz deine Psychos, wie du es so liebevoll sagst, dazu holen willst. Aber wenn jetzt jemand eine solche Erziehung nicht genossen hat, was kann man trotzdem tun, um mutig zu sein und sich trotzdem zu trauen?
Ich glaube, einfach auch zu reflektieren, warum man nicht mutig ist und was es wirklich zu verlieren gibt, weil ich glaube, Ängste beziehen sich ganz oft auf das, was eventuell in der Zukunft passieren könnte. Und wir leben ja im Status quo, wir leben jetzt. Und sich wirklich auf das Jetzt zu fokussieren. Und klar kann man jetzt sagen, irgendwie, es gibt ganz viele tolle Bücher, ja, wo man eine gewisse Selbstreflexion auch lernt. Lese ich auch übrigens gerade eins, bin fast durch. Großer Buchtipp, Stefanie Stahl, Das Kind in mir muss Heimat finden. Sehr, sehr spannend, insbesondere was so Kindheitsbilder angeht. Ich glaube, sich positiv zuzusprechen und immer wieder zu realisieren, dass das, wie gesagt, wovor ich Angst habe, im Endeffekt was ist, was in der Zukunft liegt. Und wenn ich aber jetzt im Status quo stehe, es eigentlich nichts zu verlieren gibt.
Ja, ja, super schön. Selbstreflexion ist, glaube ich, auch mega wichtig. Und ich finde es voll lustig, dass du das mit dem Bewerbungsgespräch angesprochen hast gerade. Ich möchte mal an der Stelle eine private Story teilen. Ich habe nach dem Abi neben Fußball auch eine Immobilienkaufmannslehre gemacht, hatte die dann fertig und habe mich beworben auf bei einem der größten Bauträger in Europa tatsächlich auf einen führenden Bauleiterposten und war aber eigentlich nur Kaufmann. Und bin halt trotzdem hingegangen. Und das Lustige war, bevor ich nur einen Satz sagen konnte, haben die Amigos mir gesagt, wir wollten einfach nur wissen, wer sich mit diesen Qualifikationen auf diese Stelle bewirbt. Und haben mich wieder nach Hause geschickt. Aber ja, das war so eins der Beispiele, die ich selbst teile, die du gerade angesprochen hast. Wie sieht es bei dir aus, Verena, mit Work-Life-Balance? Nachmittags musst du arbeiten, das wissen wir jetzt, aber schaffst du es trotzdem, ja, einfach eine gewisse Work-Life-Balance reinzukriegen in deinem Leben? Oder sagst du, das geht gar nicht als Gründer, da verschwimmen Grenzen, so richtig Work-Life-Balance gibt es nicht?
Absolut gibt es eine Work-Life-Balance. Das Wort nutze ich gar nicht, weil ich glaube, das ist bei mir einfach intrinsisch so drin. Ich mache unheimlich gerne Sport. Ich mache auch mit, wie gesagt, ich war heute mit an dem Sport. Also das ist bei mir eigentlich gang und gäbe. Und ich sag mal, ich zähle meine Arbeitsstunden nicht, ja. Aber wenn das Wetter schön ist, gehe ich auch mal am Nachmittag 2 Stunden durch die Straßen spazieren, ja, und setze mich vielleicht später nochmal an den Rechner oder am nächsten Tag. Und ich glaube halt, die Definition, was ist Arbeitszeit und was ist Freizeit, das verschmilzt schon. Aber für mich ist auch Arbeitszeit, wenn ich durch den Wald gehe und mir eine Idee kommt, ja, oder ich will was nachdenken, weil arbeitsrelevant ist und mir eine Idee kommt. Und ich bin nicht der Drill Instructor und es ist für mich eine der Rocket Internet Negativbeispiele. Ich möchte nicht die Leute so verbrennen, ja, innerhalb von 1,5 Jahren, dass sie danach irgendwie ein Jahr Weltreise machen müssen, um ihre Batterien wieder aufzuladen, sondern ich möchte ja nachhaltig eine Firma aufbauen. Plus wir sind im Mental Health Bereich, ja, wo ich glaube, der Ausgleich insbesondere wichtig ist, weil das Thema, wo wir dran arbeiten, macht so viel Freude, so viel, wir bekommen so viel von den Nutzern auch zurück, aber es hat auch Schwere. Und ich glaube, das ist mir und das ist für mich auch mit unserem Team hier ganz, ganz wichtig, dass es einfach Freude bringt, was wir machen und dass jeder für sich auch Freude bei der Arbeit hat, aber auch Freude hat, mit den Freunden, mit der Familie etc. Das heißt, get your shit done und dann hab eine schöne Zeit. Ja, wenn du hier, wir sitzen ja oft freitagsabends noch im Büro und trinken einen Wein zusammen oder spielen Spiele oder wie auch immer. Aber ich möchte die Leute ja nicht dazu pressuren, dass die bis hier bis 23 Uhr mit mir im Büro sitzen und machen das, weil sie das gerne machen. Und das ist mir, das finde ich wichtig.
Ja, super schön. Finde ich schön, dass du das ansprichst. Was würdest du machen, wenn Selfie nicht mehr da wäre von heute auf morgen?
Wow, gute Frage. Was würde ich machen? Ich habe tatsächlich einen kleinen großen Traum. Und der Traum ist mir irgendwann, ich weiß nicht, an der portugiesischen Küste oder irgendwo am Meer auf jeden Fall, ein kleines Häuschen zu kaufen, das umzubauen und da so ein bisschen Bed and Breakfast und vielleicht einen kleinen Zoo aufzumachen. Ich liebe Tiere. Hört sich jetzt utopisch an, würde ich wahrscheinlich auch nicht morgen machen. Ja? Wahrscheinlich, wenn Selfie morgen zumachen würde, würde ich mir erstmal noch einen Job hier in Berlin suchen, wahrscheinlich auch im Gesundheitsbereich irgendwie und erstmal darüber nachdenken, was denn mein nächster Schritt wäre. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, nochmal was ganz anderes zu machen. Dementsprechend ist das schon naheliegend, dass ich irgendwann nochmal das realisiere, weil Träume sind ja da, um sie wahrzumachen, glaube ich.
100%. Aber ich höre gerade raus, also das Thema Angestellten-Dasein, auch wenn du das jetzt die letzten Jahre nicht gemacht hast und erfolgreich Startups aufgebaut hast, ist für dich kein No-Go. Also nicht so, um Gottes Willen, ich kann nie wieder irgendwie angestellt irgendwo tätig sein.
Absolut nicht. Also ja, ich genieße die Selbstständigkeit sehr. Ja, ich bin, glaube ich, von der Persönlichkeit auch jemand, der da sehr drauf, also viele meiner Stärken, glaube ich, sind unterstützt im Unternehmertum. Aber das heißt nicht, dass ich mir nicht vorstellen kann, bei einem Unternehmen, deren Werte ich unterstütze, da irgendwie als Angestellte zu arbeiten. Überhaupt nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr an dem Punkt, ja, und es ist jetzt, wie gesagt, mein fünftes Venture, ja, was ich mit aufbaue, dass ich jetzt wie so ein Fließband jetzt das 6., 7., 10., das ist nicht mein Ziel. Ob das jetzt Angestellten da sind oder ob ich was gründe, das würde ich gar nicht definieren. Aber einfach was, wo ich einfach hinterstehe, das wäre mir wichtig.
Okay, cool. Cool. Ja, aber man merkt auch alleine in letzter Sache, dass du gesagt hast, du würdest dir auch im Mental-Bereich dann wieder was suchen. Wahrscheinlich merkt, dass das ein echtes Passionsthema ist und du da so ein bisschen auch thematisch angekommen bist, oder?
Ja, komplett. Also ich muss sagen, ich habe ja vorher, wie gesagt, mit Groupon, Airtasker, dann habe ich zwei Marketing-Venture noch hier in Berlin aufgebaut und jetzt Selfie, ein Thema zu machen, mit dem du dich hundertprozentig identifizieren kannst, weil du das Problem selber schon mal hattest. Und ein Thema zu machen, wo du, es hört sich platt an, aber es ist wirklich von Herzen so gemeint, wo du Leuten einen Mehrwert stiftest und hilfst, ist the most. Also ich weiß gar nicht, wie man es sagt, aber das ist im Endeffekt, das gibt dir so viel zurück. Da kann man nur Leidenschaft für haben.
Ja, super schön zu hören. Regina, wir sind leider schon ja fast am Ende angekommen und ich stelle gerne zum Schluss immer dieselbe Frage oder oft dieselbe Frage, so nach so einem letzten Rat. Aber vielleicht, um das ein bisschen dramatischer zu machen, können wir es machen. Dieser typische Kalenderspruch. Hast du Tattoos?
Nein.
Nein, ach mal, es kam sehr bestimmt. okay, du hast zwar keine, ich auch nicht, aber wenn du dir was tätowieren müsstest, was wäre das? Irgendein Satz, mit dem du dich verbindest, der dich begleitet, der vielleicht irgendwo auch bei dir im Office hängt. Gibt es einen Satz, der dich, so ein Lebensmantra, der dich schon fast ein ganzes Leben lang begleitet?
Ich glaube, es wäre tatsächlich sowas wie No Fear. Also hab keine Angst.
Ist auch cool. No Fear. Ich glaube, damit können wir den Sack hier zumachen. Besser passt das Ende irgendwie nicht. Und ich glaube, dass auch Angst das Hauptproblem in Anführungszeichen Nummer eins ist, warum Leute an mentale Krankheiten haben. Deswegen rundet das hier perfekt ab. No Fear, damit machen wir den Sack hier zu. Farina, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir dich auf dem Frauenersummit begrüßen dürfen, weil ich dich als in unserer kurzen Zeit jetzt, in der wir uns kennengelernt haben, als Mensch und auch als Gründerin und Unternehmerin echt sehr respektiere. Und ich glaube, ich, das ganze Team und auch unsere Mädels, die hier zuhören, würden sich wahnsinnig freuen, wenn du am Start bist. Lass uns da gerne gleich nochmal drüber sprechen.
Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Farina, danke dir und schönes Wochenende.
Das wünsche ich dir auch. Entspanntes Wochenende. Danke dir. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.